Moin Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir heute in die zweite Saison gehen. Wir sind jetzt nicht mehr sozusagen so ein Wir-fangen-mal-an-Podcast, sondern ich finde, wir gehören jetzt ein bisschen zu den alten Hasen, nicht wahr, Marius?
Ja, moin Daniel, moin alle da draußen. Das Rookie-Jahr ist vorbei, wir sind Super Bowl-Champion geworden und sind es immer noch, das ist das Schöne. Aber jetzt geht's ins neue Jahr, jetzt heißt es die Nostalgie in den Schrank stellen und die Uhren auf Null ab. Morgen Nacht wird wieder ein neues Ziel fokussiert, der nächste Titel, oder?
Genau, aber festzuhalten, wir sind immer noch Super Bowl Champion, ja.
Das haben wir so doppelt wir gesagt.
Wir werden, und das ist vielleicht das Schöne, das Kingdom wird ab sofort wieder zweimal die Woche vorkommen. Auf jeden Fall die Preview und die Review-Sendung. Vielleicht in der Bye-Week, da denken wir uns noch was aus, was wir da noch dazu fügen. Aber ansonsten geht das jetzt richtig ab. Die Bye-Week wäre ja direkt nach dem Deutschlandspiel. Ich glaube, da haben wir genug Content, den wir verbraten können in der Woche. Das kriegen wir schon hin. Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Ich glaube, ich bin lange nicht mehr so aufgeregt und ich bin lange nicht mehr so fokussiert gewesen, dass endlich wieder Football da ist. Und Marius, wir sehen uns am Wochenende.
Ja, es ist verrückt, dass diese Saison, also dass diese Offseason so schnell rumgegangen ist. Es ist gerade auch gefühlt erst gestern, dass wir in Hamburg waren. Und am Sonntag sehen wir uns beim RTL Fanfest in Frankfurt und hoffentlich auch ein paar von euch. Wir haben ein paar Sticker im Gepäck, deswegen, wenn ihr uns seht, sprecht uns gerne an und dann kriegt ihr vielleicht den einen oder anderen. Sind doch nicht mehr so klein, Briefmarken groß.
Genau. Genau. Die Briefmarken groß, die sind einzeln 100 Stück, mehr gibt's nicht. Ich habe auch selbst gar keinen mehr davon, ehrlicherweise. Ich habe den irgendwie dir gegeben, verteile die mal aus und dann habe ich nie wieder die gesehen. Von daher waren die schnell weg. Jetzt kriegt ihr nur noch einen pro Person, aber dafür einen großen.
So muss es sein. So ist richtig.
Sehr, sehr schön. Genau, meldet euch gerne per Instagram oder per Twitter oder wo auch immer, per E-Mail info@daskingdom.de, wenn ihr in Frankfurt seid. Vielleicht machen wir dann irgendwann mal einen Zeitpunkt aus, wo wir uns treffen am Chiefs-Stand und mal Hallo sagen. Ja, da freue ich mich wirklich drauf. Lass uns jetzt aber dem Namen der Sendung gerecht werden. Wir wollen über das Spiel gegen die Detroit Lions sprechen und ja, es ist viel passiert. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das erste Thema raus, noch nicht das ganz, ganz Schlimme. Zumindest für mich gestern Abend, ich habe gestern Abend gedacht, Travis Kelce hat sich das Kreuzband gerissen, muss ich ehrlich sagen. Ist es nicht so, es ist nur ein Bone Bruise, da reden wir gleich drüber. Ich würde erstmal gerne über Chris Jones reden, weil der hat mich heute überrascht. Bei Chris Jones ist in Kansas City, er ist in der Stadt, das wissen wir sehr sicher, weil er hat nämlich mitgemacht am Red Wednesday, also am roten Mittwoch, den hat der Vater von Clark Hunt, Lamar Hunt, vor ganz, ganz langer Zeit mal eingeführt. Ich weiß gar nicht wann, aber es ist schon lange her. Ich glaube 90er, sehr, 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 sehr lange her. Könnt ihr auf einem Post, den ich sehr informativ fand, vom Chiefs Deutschland Instagram-Channel sehen. Da wird es auch mal erklärt. Lamar Hunt hat ihn eingeführt als Red Friday und da wird alles, was an extra Merchandise produziert wird für diesen Red Friday, verkauft wird, wird gespendet. Die Einnahmen werden gespendet. Wir haben Fabi schon losgeschickt. Er soll uns auf jeden Fall ein paar Flaggen mitbringen und mir ein Justin Ross-Trikot, aber das gucken wir mal, ob er das hinkriegt. Ich habe ein bisschen Angst, dass die alle ausverkauft sind, aber gucken wir mal. Da freuen wir uns drauf und dieser Red Wednesday wird gefeiert mit der Union Station in Rot, mit ganz vielen Fanaktionen, mit einem virtuellen Run, wo jeder ein T-Shirt bekommt. Total viele schöne, positive Sachen und ja, und Chris Jones war plötzlich bei McDonald's.
Er hat Big Macs verteilt.
So ist es.
Big Macs für Sex.
Das ist also die Ronald McDonald Stiftung ist da sehr aktiv und die arbeiten mit den Chiefs zusammen, um da was zu spenden. Es gibt eine ganz große Aktion zwischen McDonald's und den Chiefs jedes Mal, hast du gerade schon gesagt. Es gibt eben Big Macs, sobald mindestens ein Sack im Spiel gemacht worden ist, kriegt man nämlich rabattiert oder kriegt ein extra oder so.
Buy one, get one free.
Ganz so genau. Das ist ein richtig schönes US-Angebot, um noch mehr zu essen. Das ist sehr positiv. Ich weiß genau, wer dann da vorbeifährt und sagt, ich brauche zwei Big Macs.
Ja, Fabi ist es schon mal nicht.
Na, wohl Fabi, guckt mal heute bei Fabi in der Instagram-Story. Da hat er, also ich fand das Frühstück, das er da geholt hat, Waffle and Chicken und dann so mit irgendwie noch frittierten Kartoffeln und es war nicht Fabi. Und er hat sich auch direkt, er musste das erstmal erklären, schreibt ihm gerne mal auf Instagram, dass er es cool findet, dass er sowas isst. Das finde ich super.
Ich dachte auch, er ist auf Diät, aber du kannst ja nicht nach Kansas City fliegen und auf Diät sein. Das glaube ich, ist
ja, muss ich sagen, also sowieso Respekt, was der für eine Selbstdisziplin hat. Ja, und dann darf er sich auch mal gönnen. Also das finde ich völlig legitim. Würde ich auch mal. Genau. Und ich hoffe, du bist auch mal zumindest bei einem der Barbecue-Läden und genießt es da und genießt morgen auf jeden Fall auch das Tailgating vor dem Spiel. Also Fabi ist vor Ort, deshalb hören wir ihn heute hier nicht. Aber bei dem, also dem müsst ihr auf jeden Fall morgen folgen während des Spiels. Oder wenn ihr es heute hört, heute folgen. Der wird richtig viel Content machen. Das finde ich mega gut. Genau, aber Chris Jones taucht auf bei McDonald's, verteilt kostenlos Big Macs und hat sich danach auf der Presse gestellt. Kannst du mal zusammenfassen, was er denn da gesagt hat?
Ach, er hat viele Sachen gesagt und vieles, wo man so denkt, ja, das habe ich schon.
Ein Satz ist wieder gefallen, den wollen wir noch nach vorne bringen. Ja,
dieser, ich möchte für immer ein Chief bleiben und das soll doch irgendwie muss das doch jetzt funktionieren. Er kann leider nicht mehr sagen, also klar, das sind alles Interna, die wird er nicht in die Presseblöcke diktieren, aber natürlich ist nach wie vor das Bestreben von ihm auch groß. Ich nehme das ihm schon irgendwie auch ab, aber jetzt sind auch so ein paar Summen publik geworden. So muss man halt schauen, ob man das irgendwie verifiziert kriegt. Aber das Angebot der Chiefs, wenn es denn so stimmt, das ist halt einfach über 2 Jahre voll garantierte 54,5 Millionen US-Dollar. Das wären 27,25 Millionen US-Dollar pro Jahr. Und anscheinend fordert die Seite von Chris Jones eben ein 2-Jahres-Deal mit voll garantierten 64 Millionen US-Dollar. Das wären 32 Millionen pro Jahr. Und das wäre dann halt eben mehr, als Aaron Donald auf die 3 Jahre garantiert bekommt, nämlich noch eine Mille mehr. Und dann wäre er natürlich...
Na, ich glaube, auf die 3 Jahre nicht, aber auf die 2 Jahre. Wenn man jetzt mal seinen Vertrag aus dem jetzigen Jahr rausrechnet, dann die letzten beiden Jahre, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie es im ersten Mal war, 95 ist doch der auf 3 Jahre, dann wären es 31, irgendwas und dann, also er will ja 32 und da wären ja auch noch irgendwelche anderen Geschichten dabei.
Genau, also man kann diese Verträge in alle Richtungen rechnen, er will, ich glaube er will, wenn man es auf 3 Jahre rechnet, will er keine Aaron Donald Geld, wenn man aber wirklich sich anguckt, dass der jetzt ja schon einen Vertrag hat und man nur die letzten beiden Vertragsjahre sieht, dann ist das ein Aaron Donald Vertrag. Ganz ehrlich. Ja, und die Chiefs haben ihm wirklich einen guten Vertrag dahingelegt. Wenn man es so sieht, und ich finde es das spannend, dass man da plötzlich auch so einen so Vertragszahlen, die einfach fest schwarz auf weiß, und da sie keiner dementiert hat, weder die Agenten noch die Chiefs, glaube ich, die stimmen einigermaßen. Aber dass da Zahlen stehen, wo ich hinterher sage, okay, wenn du die auf 3 Jahre rechnest, dann ist es noch weniger, aber du verdienst ja dieses Jahr auch eigentlich nur 20 Millionen. Wenn du aber die 20 Millionen für dieses Jahr nimmst und dann sozusagen das auf die beiden Jahre nur rechnest, dann ist das richtig, richtig Geld, was der haben möchte. Und ich glaube, damit kommt er auch nicht durch. Und es war, also diese lancierten Zahlen müssen aus dem Lager der Agenten kommen, also der Katz Brothers, haben wir auch ganz tief und fest geschrieben im Newsletter darüber. Das, was ganz interessant dran ist und wo ich so ein bisschen ins Stocken gerate, dass die gedacht haben, geil, wir machen jetzt hier nochmal, wir zeigen, das Chiefs-Angebot über 3 Jahre ist nicht gut. Aber die Journalisten sind dann doch nicht ganz so doof und gucken sich das an und sagen, naja, eigentlich bieten die Chiefs euch da gerade schon richtig, richtig gutes Geld. Ich glaube, so knapp 28 Millionen für die beiden Jahre und die 32, wo er hingehen möchte. Ich glaube, am Ende waren es sogar 3 Millionen nur auseinander, also irgendwie 28,5 und 31,5 oder so. Also die waren 3 Millionen auseinander. Und da muss man sagen, also wenn das der Unterschied aktuell ist pro Jahr, dann ist das der Holdout, den er da bis Spiel 7 macht, eine ganz dumme Idee.
Sehr schlecht beraten, muss man ehrlicherweise sagen, weil er verliert halt wirklich dann schon ordentlich Geld. Und also ganz ehrlich, niemals, wenn ich jetzt Patrick Mahomes wäre, da würde ich mir denken, und das ist der Dank, Kollege, dass ich dir noch ein bisschen Cash auf den Tisch übrig gelassen habe, damit du dann kommst und dir direkt alles nimmst, was da ist. Also finde ich Wahnsinn. Ich hoffe auch wirklich, die Chiefs werden sich keinen Zentimeter mehr in seine Richtung bewegen, weil das Angebot ist top, das haben unterschiedlichste Experten gesagt. Und ja, also da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln. Der Kollege wird Anfang 30 und da muss man einfach auch mal sagen, er will für das bezahlt werden, was er in den letzten Jahren geleistet hat, aber die Chiefs wollen ihn natürlich für das bezahlen, was er in Zukunft noch zu leisten imstande ist, und das wissen wir halt alle nicht. Und garantiertes Geld in den Höhen, also mein lieber Mann, lieber Chris.
Definitiv ein riesiges Thema. Es wäre schön, und das war eine zweite Aussage, die er getroffen hat, wenn wir heute einen Deal machen, bin ich morgen fit. Er sah relativ sharp aus, also muss man sagen, Das sah schon echt in Ordnung aus.
Ja, wäre auch gut, wenn er morgens da wäre, weil wenn ich an einem Tag einen Vertrag unterschreibe und morgens dann nicht zur Arbeit komme, dann wäre es schlecht.
Wir haben ja darüber geredet, so zwei Wochen Übergangsphase, mit wo man den Kader auch noch sozusagen aufstocken kann. Die gibt es ja schon, alles möglich. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin mir jetzt aber sicher, dass die Chiefs diesen Gamble nicht mehr verlieren. Also da, der ist ziemlich sicher drin und Chris Jones, ich habe es ja schon so oft gesagt, nach dem ersten Spieltag bin ich da. Da sehe ich ihn. Und ich habe ganz, ganz witzig, haben gestern noch, und der Podcast noch nicht online, mit den Broncos Europe, mit den Chargers, Chargers Fanclub und Loco Football von den Raiders, die wir auch alle im Newsletter mal als Preview Gäste hatten, Guest-Autoren hatten, gestern noch einen Podcast gemacht, und der war wirklich interessant, weil wir darüber geredet haben, wie das mit Void Years aussieht, also die Dead Cap Jahre, die Spieler haben. Und das hat mich ganz, 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 ganz doll gefreut, dass die Chiefs da sehr gut aussehen. Ganz, ganz wenig, weil sie haben einfach $0 in Void-Jahr Cap-Dollars, und damit stehen wir gut, und das zeigt eben auch, wie sie handeln. Sie möchten kein Geld in sinnlose Jahre vergeben, die man im Prinzip nicht hat, die am Ende dann noch drauf gerechnet werden, damit man den Cap lowert. Den Taschenspielertrick haben die Chiefs nie benutzt, und damit stehen wir, glaube ich, relativ gut da, dass man da auch keine Angst haben muss, dass die Chiefs jetzt bei Chris Jones mit irgendwelchen, also dummen Ideen, man könnte ja aus dem 3-Jahres-Vertrag einen 5-Jahres-Vertrag machen, würde damit den Cap-Hit durch den Signing-Bonus massiv reduzieren, aber hätte am Ende dann totes Geld, was dann 2 Jahre lang noch weiter da ist. Macht man nicht, wenn man weiß, dass man Patrick Mahomes dann noch im Kader hat. Von daher, das ist auch nochmal ein ganz positives Signal. Die Chiefs sind sehr smart, was sie dafür Verträge machen, und da müsst ihr euch. Lass uns über Travis Kelce reden. Wie ging es dir gestern Abend, als du ins Bett gegangen bist?
Ja, war schon sehr wild, als man dann so die einzelnen Nachrichtenmeldungen überflogen hat und dann gehofft dann natürlich, bitte kein Kreuzband, nichts in irgendwelche anderen Richtungen. Aber es war ja zumindest wohl so, dass er sich da im Training das Knie überstreckt hat. Also
overextended, habe ich auch lange nicht mehr gehört, das Wort.
Noch echt selten damit konfrontiert gewesen.
Das war eine ganz, ganz absurd. Das war ja keine Pressemeldung oder keine Meldung von den Chiefs, oder das hat auch keiner gesehen, sondern das hat Andy Reid auf der Pressekonferenz gesagt, und dann haben natürlich die Journalisten direkt nachgefragt. Kein anderes Thema gab es mehr auf dieser Pressekonferenz. Und er hat nur gesagt, ja, wird gerade von den Ärzten kontrolliert, ihr seid die Ersten, die es hören. Und damit war sozusagen der Trouble da, und hat Ian Rappaport relativ schnell schon gesagt, sieht nicht langfristig aus. Da war ich dann schon mal, wenn Ian was sagt, da bin ich dann immer schon entspannt.
Irgendjemand hat auch gesagt, dass er wohl alleine aufstehen und vom Feld humpeln konnte. Das ist ja dann eigentlich auch immer ein gutes Zeichen, wenn du dann nicht irgendwo wegtransportiert
geht beim Kreuzbandriss, glaube ich, aber auch, dass das Knie so ein bisschen weich, aber ich glaube, beim Kreuzband kann man auch runterlaufen. Also das ist ja diese typische Fußballerverletzung, die dann auch aufstehen und runtergehen, aber das Knie ist einfach total instabil.
Zum Glück, die ersten Röntgenaufnahmen haben keinen Bänderriss gezeigt. Also kann natürlich sein, dass er jetzt eine Bänder- oder Muskelzerrung erlitten hat und dass es dann entsprechend angeschwollen ist oder irgendwie.
Bone Bruise ist rausgekommen vor 1-2 Stunden, bevor wir aufgenommen haben. Also ein Knöchelödem oder ein Knochenödem, sagt man. Ich hätte es auf Deutsch übersetzt wie ein Pferdekuss, um gemein zu sein. Und der ist angeschwollen. Also scheinen die Bänder, scheinen alle vollkommen in Ordnung zu sein. Und damit sehen wir ganz gut aus.
Also muss er das Ding einfach nur wegkriegen, diese Schwellung da drinnen. Und
ja. Na, es ist witzig, wer dann sich so gemeldet hat. Also sein Bruder, der Kelce-Bruder, hat direkt gesagt, hey, ich habe mit ihm geredet, ich habe mir auch Sorgen gemacht, sieht ganz gut aus, ich glaube, der spielt morgen. Und dann hat sich sogar noch Clark Hunt, der CEO und Owner, gemeldet und gesagt, ja, Day-to-Day heißt manchmal auch, dass es morgen weitergeht. Und daher bin ich, ich habe Hoffnung, dass er spielt.
Wie war das früher auf dem Bolzplatz? Das muss man sich rauslaufen. Vielleicht ist das die...
Oder Eispray, einfach Eispray drauf.
Eispray drauf und rauslaufen, so wie früher auf dem Bolzi. So nämlich. Aber ja, also... wäre natürlich schön, wenn er spielen würde, zumindest ein bisschen. Ich glaube, das würde alle wieder ein bisschen beruhigen. Aber es wäre auch, glaube ich, habe ich gelesen, der erste verletzungsbedingte Ausfall seit 2013. Also es ist Maschine, der Typ.
Unfassbar. Maschine. Unfassbar. Sehr schön. Also wir gehen davon aus, dass die da sind. Wie sieht es denn auch sonst auf der Injury-Front aus? Anfang der Woche hatten wir ja mal gehört, alle sind am Trainieren. Ganz so stimmt die Wahrheit dann doch nicht, oder sind nicht alle fit?
Es waren alle mal dabei, aber dann irgendwann auch als Limited gelistet. Travis Kelce ja allen voran, Kadarius Toney, Jarius Sneed ebenfalls dienstags noch Limited gewesen. Der aktuelle Injury Report vom Mittwoch, der kommt immer so ein bisschen, ich glaube, mittags, nachmittags, Ortszeit, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Wir schauen zwar immer noch nach auf X und Co., ob da auch neue Meldungen zu Chris Jones reinkommen, aber Stand jetzt ist er noch nicht da, deswegen ist das der Stand von Vortag. Richie James, Turk Wharton waren beide am Montag zumindest Dienstag, glaube ich, noch limited und jetzt dann tags drauf wieder voll im Training zurück. Das ist die gute Nachricht, weil auch da, also vor allem Turk Wharton wird eine große Rolle vermutlich spielen in der Defense, deswegen wäre es gut, wenn der wieder am Start wäre. Ansonsten alle weiteren sind soweit dabei gewesen. BJ Thompson Full Practice, Nick Jones Full Practice. Nick Allegretti war auch mal kurz raus, aber auch der ist wieder Full Practice gewesen. Wäre schön, wenn das so bleibt. Danke.
Ich kriege gerade aus dem Off, direkt aus Kansas City kommentiert, dass Chris Jones fleißig alle Inhalte repostet, die darum gehen, dass er eben bald spielen wird. Fabi ist zumindest positiv gestimmt. Endlich ist Fabi mal wieder positiv gestimmt.
Ich wollte gerade sagen, wieder. Ja. Es war schon sehr dunkel.
Ja, aber er ist ihm jetzt näher gekommen. Er ist in der gleichen Stadt wie Chris Jones. Und ich finde, die Bilder sehen auch alle sehr, sehr nett aus. Also Chris Jones nimmt die Kids da in den Arm und lächelt und unterschreibt irgendwelche Shirts. Und er mit so einem riesigen Big Mac. Die Big Macs sehen wirklich eher aus wie kleine Cheeseburger, wenn er die trägt. Aber das ist schon ganz amüsant. Es ist ganz cool. Fabian geht weiter. Hat please sign today Stone Cold Jones 95. Also das hat er dann direkt getweetet. Ich könnte mir vorstellen, dass im Laufe des Abends, vielleicht sogar noch im Laufe dieses Podcasts, dass ihr, wenn ihr das hört, sehr viel mehr Infos habt, wie wir. Wir beenden das Thema jetzt. Vielleicht schafft es Chris Jones wirklich noch, dahin zu kommen. Ich erinnere mich nur an ein Spiel ohne Chris Jones, das möchte ich mal erwähnen. Wir haben 24-0 hinten gelegen gegen die Houston Texans. 21-0, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber wir haben klar hinten gelegen und wir haben das Playoff-Spiel noch gewonnen auf dem Weg in zum Super Bowl. Chris Jones war nicht auf dem Platz. Ich glaube, er war erkältet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also eine Sickness, keine Verletzung. Und er hat auch in den gesamten Playoffs keinen einzigen Sack gemacht. Sie hat nämlich erst dieses Jahr in der Postseason gemacht. Das heißt, wir können auf Spiele auf dem Niveau mit der Offense ohne Chris Jones gewinnen. Das will ich einfach mal festhalten. So, und jetzt gehen wir zu den Detroit Lions. Wie ist dein Gefühl zu den Detroit Lions? Wie würdest du die aktuell einschätzen als Gegner?
Ja, die haben letztes Jahr einen super schwachen Start gehabt, 1-6, glaube ich, gegangen. Am Ende denkbar knapp mit 8-9 die Playoffs verpasst und vermutlich sind sie sogar jetzt schon wieder ein bisschen besser geworden. Allerdings wird es ehrlicherweise ein Quo Vadis Jahr für die, weil dass die jetzt frei von jeglichen Erwartungen spielen, die Zeiten sind definitiv vorbei. Ich glaube, sie haben aufgeschlossen zu den Packers und den Vikings, sind vielleicht noch nicht dran vorbeigezogen, aber ebenbürtig dürften sie schon sein, zumindest auch was die Offense angeht. Und in diesem Jahr wird es für sie darauf ankommen, ob sie reif genug sind, das auch zu bestätigen. Und waren eben ja letztes Jahr im letzten Atemzug wirklich sehr erfolgreich. Und ja, man hab schon so ein bisschen Bammel, wenn man sich die einzelnen Mannschaftsteile so anguckt. Weniger bei der Defense, eher so ein bisschen bei der Offense, weil die vor allem die O-Line, die kann schon einiges. Daniel, wie ist dein Gefühl?
Ja, also die O-Line kann ein bisschen was. Also für mich, du hattest es vorher mal gesagt, sind die Lions ein Team, was irgendwie so overhyped war und haben dann im Draft wirklich merkwürdigste Dinge gemacht. Das muss man mal ganz, ganz klar und deutlich festhalten. Also Jahmyr Gibbs, den Running Back, sehr, sehr früh geholt, haben sich einen Linebacker geholt, der dann in der Defensive spielen soll und sie verbessern soll. Ich bin nicht so überzeugt von dem, was sie da gemacht haben. Aber, und das muss man ganz klar festhalten, die Defense hat mit Hutchinson, dem letztjährigen Runden-1-Pick, einen unfassbar starken Playmaker, der, glaube ich, auf der Edge wirklich interessant wird. Ich glaube nicht, dass George Kalafdis so weit weg von ihm ist, aber das ist einfach noch mal eine kleine Nummer besser. Und ich bin ganz gespannt, was im Defensive Backfield bei den Lions passiert, weil das ist für mich, glaube ich, das größte Fragezeichen. Also, dass du gesagt, Defense, die haben mit Gardner Johnson, den kennen wir auch schon ganz gut, haben sie einen wirklich Veteran geholt, der ihnen helfen soll, das zu verstärken. Aber Gardner Johnson alleine ist eben auch noch keine keine Mega-Defense und hat jetzt gar nicht so gute Grades letztes Jahr gehabt. Sie haben mit Joseph, einem anderen Safety, der relativ jung ist, 22, 23 wird er bald, also da wirklich ganz, ganz frisch reinkommt, wurde 22 gedraftet. Alex Anzalone finde ich nicht so doll, bin ich jetzt beim Linebacker nicht so richtig überrascht, und Derek Barnes ist auch noch relativ jung, 21 gedraftet. Also es ist ein junges Backfield, was jetzt in der Preseason ganz gut aussah, von dem ich aber nicht sagen würde, ich bin mir sicher, dass der richtig gut, richtig gut funktioniert. Die Cornerbacks mit Sutton und Jacobs und Branch vielleicht schwierig. Ich glaube, dass das keine Defensive ist, die einem Angst und Bange macht. Die werden besser werden, die werden sich vielleicht ähnlich wie die Chiefs im letzten Jahr über das Jahr hin steigern, besser zusammenspielen, besser reinkommen, aber dass die jetzt im ersten Spiel der Saison direkt gegen die beste Offense der Liga spielen müssen, ist glaube ich fast eine Gemeinheit. Das wird extrem schwer für die.
Ja, wir schauen mal, was wir denn so letztes Jahr gemacht haben. Also zu Hause, logischerweise, Arrowhead ist einfach eine Festung, da waren wir immer gut unterwegs. Ich glaube, 7 Siege, eine Niederlage gab es. Lions 4-4 on the road gewesen. Letztes Aufeinandertreffen zwischen Lions und Chiefs war 2019. Woche 4, damals haben wir knapp mit 34-30 gewonnen. Aber die letzte Heimniederlage von den Chiefs gegen die Lions, die liegt schon ein bisschen weiter zurück. 1988 habe ich gesehen. Und weitere schöne Statistik für uns. Seit Einführung des Kickoff-Spiels hat das Heimteam 76% aller Spieler gewonnen. Also von daher auch wieder etwas, was für uns spricht. Und wir haben seit 2015 alle Spiele in Woche 1 gewonnen. Und der September Mahomes ist ähnlich gut wie der Woche 1 Mahomes. Da hast du es neulich mal gepostet, Daniel. Das sind absurd gute Zahlen. Also 5 Spiele, 5 Siege, 1542 Passing Yards, 18 Touchdowns, keine Interception. Ich glaube, letztes Jahr hatte er das erste Mal eine Interception im September, wenn ich mich sogar recht erinnere. Passer Rating von noch 133,9. Also, da kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen.
Ja, also Mahomes in der ersten Woche ist eine Bank. Insgesamt haben auch Super Bowl-Sieger ein. Also insgesamt Super Bowl-Sieger müssen am ersten Spieltag eigentlich gut performen, weil die 46 Siege 10 Niederlagen, einen Unentschieden gemacht haben. Also wenn du was erreichen möchtest, solltest du die erste Runde gewinnen. Die Chiefs sind, glaube ich, gerade bei 9 Siegen in Folge. Hast du das schon gesagt gehabt? 9?
2015, ja.
Genau, seit 2015. Das ist, wenn sie dieses Jahr das erste Spiel gewinnen, gehen sie auf 9 und sind damit eines der Top 5 Teams in den Streaks. Also da gibt es, glaube ich, die Cowboys, glaube ich, 16 Mal in Folge, die es gewonnen haben als erstes. Aber die Chiefs sind auf einem guten Weg. Also das könnte ganz spannend werden.
Ist auch, wenn man ehrlich ist und das im Detail betrachtet, eine machbare Aufgabe. Also es gibt, glaube ich, schwierigere Gegner, die du in Woche 1 kriegen kannst. Ich denke, es ist halt insofern die große Unbekannte, weil für uns halt aktuell nicht so ganz klar ist, wie sieht unsere Defense aus, wie stark ist der Pass Rush, wie produktiv ist das Ganze und vor allen Dingen, wie gehen wir eben mit der Offense der Lions um. Ich glaube, auf der anderen Seite werden die schon ein bisschen mehr strugglen, weil in der Secondary war das immer so, da können wir ja gleich nochmal im Detail drüber sprechen, also vielleicht fangen wir mal mit der Lions Offense an. Ben Johnson ist der Offensive Coordinator und der hat die Lions Offense von Rang 22 insgesamt im Jahr 2021 auf Rang 4 im letzten Jahr geführt. Also der Erfolg ist vielschichtig, aber er ist einem abwechslungsreichen Rushing-Angriff zu verdanken. Also Johnson versucht aus verschiedensten...
Ich finde den Satz, der Erfolg ist vielschichtig, finde ich sehr schön.
Ja, also hat verschiedenste Formationen und der nutzt dann ähnliche Formationen aus, um den Gegner so ein bisschen zu verwirren, also macht Fakes.
Er ist schwer ausrechenbar, wer das übersetzt, oder?
Genau. Und
für mich, der sowas nicht versteht.
Und das ist immer sehr schön, weil die Defense versucht sich natürlich immer bei den Looks zu orientieren, was passiert jetzt, gibt es einen Pass oder einen Runplay und das macht das schon ganz gut, dass dieses, wie heißt das, Mimikry, diese Insekten, die sich dann so tarnen, das könnte man vielleicht auch so nennen. Und ja, Jared Goff steht da in der Pocket als, ja, ich finde, eigentlich solider Quarterback. Da erwartet jetzt niemand mehr groß irgendwas, dass der so ein Team alleine trägt, aber...
Ich finde, der war letztes Jahr ein Top-10-Quarterback, muss ich ehrlicherweise sagen.
Das wollte ich jetzt sagen.
Ja. Er ist nämlich also mit den richtigen
Waffen, ja, kann der schon das schaffen, ein Spiel zu kontrollieren, kann auch ein Team in die Playoffs führen. Also das traue ich ihm durchaus zu. Er hat wichtige Anspielstationen. Amon-Ra St. Brown ist, glaube ich, so ein bisschen da zu nennen. Jameson Williams wäre das auch, aber der ist die ersten Wochen aufgrund seiner illegalen Sportwetten erstmal raus.
Ja, der war letztes Jahr erstmal verletzt, hat dann irgendwie am letzten Spieltag seinen ersten Touchdown gemacht, so einen ganz strangen, ganz alleine irgendwie stehend oder am vorletzten oder so, also irgendwann im Dezember oder Anfang Januar und ist jetzt wieder raus, weil er irgendwie rumgewettet hat. Aber wenn ich ganz interessant finde, weil so mein favorisierter Spieler Amon-Ra ist klar, Marvin Jones ist klar, ich finde Sam LaPorta, den Tight End, der hat auf sich aufmerksam gemacht. Ich bin sehr gespannt, den morgen nachts zu sehen. Also da freue ich mich drauf. Finde ich spannend. Ich
freue mich drauf, wenn wir gar nicht mal so viel von
sehen. Ja, mein Problem ist, dass ich so ein paar von den Spielern jetzt im Fantasy-Team habe. Jameer Gibbs ist da gelandet.
Sagen, das ist die Fantasy-Problematik.
Amon Ross and Brown ist da gelandet gestern Abend nochmal. Ich wünsche mir ein High-Scoring-Game, dass wir am Ende ganz, ganz entspannt gewinnen. Aber du darfst dann auch einen Tee trinken, das ist okay.
Muss vielleicht morgen noch nicht sein. Wir sind, ich bin mal guter Dinge, dass das noch nicht direkt im ersten Spiel so sein wird. Aber wir kommen nachher noch zu den Tipps. Ja, bei Amon-Ra bin ich gespannt, wer da gegen ihn spielt. Also ich habe mal Experten gelesen, die gesagt haben, vielleicht Legarius Sneed, aber da muss der schon richtig bei 100% wieder am Start sein mit seinem Knie da.
Ich glaube, das Problem, was man so ein bisschen hat, ist, dass McDuffie fast zu klein für Amon-Ra ist. Also, ja, dass der eben im zweiten Stockwerk reinholen kann. Ich glaube, es wird so ein Double-Team dann am Ende. Oh, es ist die Frage, welcher Safety, wahrscheinlich Dion Bush. Aber das kommt ein bisschen darauf an, wie sie das am Ende dann wirklich ausspielen. Aber ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir dann eine Mischung mit Williams zum Beispiel machen, so wie wir es im letzten Jahr eben auch mit Jamar Chase gemacht haben. Der wurde teilweise aber auch von McDuffie alleine bearbeitet. Aber wenn Sneed da ist, wenn Sneed fit ist, also Knie ist ja immer ein bisschen schwierig, dann wäre das auf jeden Fall ein Thema. Ich bin sehr gespannt, was mit Drew Tranquil da ist. Also, weil auch den könnte ich mir in bestimmten Situationen vorstellen. Also, Amon-Ra ist ja schon jemand, der im Slot geht, auch in die Mitte des Feldes geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Drew Tranquil auch Bock drauf hat.
Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, neben dieser Pass-Offense, also man schaut sich mal an, die Orlando Lions hat, glaube ich, letzte Saison Platz 5 beim PFF-Grade erreicht. Jared Goff hatte so viel Zeit, dass er 7 Yards per Attempt werfen konnte. Das war Platz 6 in der Liga. Und Pass Protection war gleichzeitig auch noch sehr gut. 24-6 haben sie nur zugelassen, Platz 2 insgesamt. Also das wird für unsere Defense-Jungs auf jeden Fall schon mal eines der herausfordernden Spiele.
Die geben aber unfassbar wenig Geld für diese Defense aus. Also das ist das 31 günstige, also am Ende die zweitgünstige Defense der Liga, 31 teuerste. Mit nur Salary Cap Hit von knapp 70 Millionen. Und das ist eben da, weil sie so jung ist. Und die Offense hingegen, und das ist ganz spannend, der Quarterback ist relativ teuer, den man hat. Und das fand ich ganz, ganz interessant, dass man da wirklich gucken muss, wie diese Offense dann am Ende auch funktioniert, weil schon nicht ganz einfach.
Nee, ein Faktor könnte auf jeden Fall das Laufspiel sein. Auch da haben sie ja nachgelegt an 12. Stelle im Draft, wo sich alle gefragt haben, okay, so früh, was will man damit? Aber man hat halt auch nicht viel Tape von dem gesehen, von Gibbs, und bin mal gespannt. Also da wurde auch schon in den Pressekonferenzen gesagt, ja, wir haben nicht viel Tape gesehen, aber natürlich erwartet man da schon einiges. Das kann ein Vorteil sein, kann aber auch eben ein Nachteil sein. Die Priorität sollte aber eben drauf liegen für uns, vor allem da vorne mit unseren Interior D-Linemen, dass wir den Lauf zumindest mal verlangsamen. Und ja, das Problem ist, wenn die Lions den Ball nach Belieben laufen lassen können, dann hat eben
aber siehst, viele siehst Möglichkeiten. Du, siehst du das wirklich in David Montgomery, der da ist, der auch bei den Chiefs so ein bisschen gehandelt worden ist in der Free Agency? Der hat bei den Bears ja überhaupt nicht mehr funktioniert. Und das ist leider Gottes ein wirklich klassischer Kopf durch die Wand Runner, der nicht wirklich effektiv war. Also ich hatte den auch mal auf dem Schirm, dass er den nächsten Schritt macht, vor 2 Jahren fantasymäßig auch, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet, weil der nicht die Intelligenz hat, die Lücken zu finden. Das heißt, Jameer Gibbs, der Erstrundenpick an Position 12 geholt, ist irgendwie der Favorit auf den Starter. Und was ich ganz interessant finde, dem wird ja so ein bisschen der Christian McCaffrey-Karriere vorgesprochen, weil er eben wirklich Receiving Back ist, sehr dynamisch, sich sehr gut bewegen kann. Das sind schon mal große Fußstapfen, die er da treten muss. Hat dieses Jahr so ein bisschen das Duell mit Bijan Robinson als der beste Running Back der Liga. Ich bin noch nicht überzeugt. Ich freue mich, dass der wird richtig Fantasy-Punkte machen, weil er eben fängt und läuft und was auch immer. Aber dass das jetzt schon auf dem Niveau der Playmaker ist und der am Ende diese Offense auch tragen kann. Da würde ich eher auf Amon-Ra St. Brown als den X-Faktor in diesem Team stehen. Und da haben wir ja schon drüber geredet. Den muss man stoppen.
Den musst du stoppen, auf jeden Fall. Ja, wir müssen schauen. Also, wenn das Run-Game nicht funktioniert, dann muss ja Jared Goff auf jeden Fall seinen Arm benutzen. Und das käme ja eigentlich uns zugute, weil dann wäre es ein bisschen ausrechenbarer. Und dann hätten wir vorne auch ein bisschen weniger, ich sag mal, Probleme vielleicht. Weil die Frage wird ja sein, wie sieht die Defense Interior ohne Chris Jones aus? Also der einzige Three-Technique-Spieler im Kader, der da stehen kann, das ist eigentlich fast Turk Wharton. Und dem fehlt so ein bisschen die Dichte und auch die Länge, um so gegen den Run effektiv zu bestehen.
Ja, ich glaube, dass wir da hingehen und sagen, lass uns doch dann wirklich da in der Mitte das Ding zumachen. Vielleicht sogar mit einer 3-4-Defense weggewedelt, nur ein Interior Defensive Lineman, Kalaftis, Mike Dana außen, innen vielleicht nur Nady, vielleicht auch mal Turk Wharton, und da rotiert man ein bisschen und da hat man eben eher 4 Linebacker und arbeitet mit denen eben anders und hat damit Leo Chanel jemanden, der eher über die Edge kommt plötzlich, und hat man damit einen Snead, jemand, der vielleicht, wenn er fit ist, auch mal blitzt. Ich glaube, wir werden ganz kreative Blitze sehen. Ich glaube, diese Defense wird unfassbar viel blitzen, also eben wirklich mit mehr Leuten vorne Druck machen, um eben da was zu schaffen, und dann muss, und das ist dann die Hoffnung, unser Backfield mit Cornerbacks und Safeties und vielleicht dem Drew Tranquil als Coverage-Linebacker noch, die muss stehen und die muss funktionieren, und da darf eben nichts Einfaches passieren, weil wir eben mehr Leute vorne investieren und damit hinten natürlich größere Lücken haben. Das heißt, wird es viele, viele Islands geben, wie die Amerikaner sagen, also viele Inseln 1-1. Und die 1-1, die müssen unsere Defensive Backfield-Spieler gewinnen. Das wird spannend. Und da ist ein Amon-Ra St. Brown in der Mitte des Feldes natürlich eine Challenge.
Also was wir auf keinen Fall machen sollten, so 2 Nose-Tackle vorne reinstellen, dann hast du 2 Lücken gestopft, aber dann bist du echt super anfällig. Und
wenn überhaupt in Second oder Third and Short, wo du weißt, die laufen, dann kann man das schon mal machen, aber bin ich bei dir. Also einen Keondre Coburn und einen Nady da reinzustellen, muss jetzt nicht sein.
Fängst du dir direkt die Play-Action-Pässe ein und dann,
hat ja, aber auch so Jet-Sweeps kann ich mir mit Jahmyr Gibbs durchaus vorstellen.
Durchaus.
Da ist schon einiges an Druck da, und dafür ist die O-Line auch, das hast du ja am Anfang gesagt, einfach auch zu stark. Also das ist eine richtig gute O-Line, und das war eins der Erfolgsrezepte von Jared Goff letztes Jahr.
Also wir werden sehen, wie Steve Spagnuolo sich da kreativ austoben wird, auch Joe Cullen, der D-Line Coach, das wird was sein. Also Mike Dana, du hast schon gesagt, ist ja auch mal eingesetzt worden, da Interior Pressure zu bringen. Wharton kann die Rolle spielen, Leo Chanel hat Möglichkeiten, Willie Gay, ja, die bringen alle Geschwindigkeit mit, um da mal durchzubrechen. Und wir werden eben diese Chris Jones Präsenz, die halt da war, weil er eben oft gedoppelt wurde, die werden wir schlicht und ergreifend auf mehrere Spieler verteilen müssen.
Definitiv. 100%. Und ich meine, die Offense ist okay und die ist gut und die ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht, dass ich sage, boah, ey, die ist nicht zu stoppen, sondern ich glaube, wenn du es schaffst, Druck zu machen, wenn die am Ende Marvin Jones und Co., also das ist dann ja auch ein Reynolds, Josh Reynolds und Raymond, die da so spielen, das sind jetzt keine unfassbaren Wide Receiver, und die traue ich auch unseren Defensive-Jungs zu, die zu covern. Ich glaube, Amon-Ra St. Brown, und der ist eben nicht der Ex-Receiver, sondern der kommt ja meistens gar nicht so richtig von der Line of Scrimmage, sondern und hat dann die typischen Pressure-Situationen, sondern der geht ja eigentlich immer eher so ein Stückchen nach hinten und kommt dann im Slot. Und da muss man eben, also das war so ein bisschen die Schwäche der Chiefs in der Mitte des Feldes im letzten Jahr, aber genau dafür haben wir Tranquil geholt. Und ich glaube, da müssen wir mal gucken, wie der da reingeht, und vielleicht auch mal Leo Chanel, die den auch mal ein bisschen unter Druck setzen, und der soll so einen Hit auch mal spüren, und dann ändert sich auch was.
Ja, also wie gesagt.
Auch der war ja angeschlagen vorher, das muss man mal festhalten.
Richtig, das muss man noch dazu sagen, der war ja auch angeschlagen, taucht jetzt zwar nicht mehr im Injury Report auf, aber trotzdem ist das ein Faktor, der irgendwie noch entscheidend sein kann. Ich mache mir aber ähnlich wie du wenig Sorgen bei unseren Linebackern, und grundsätzlich im Defensive Backfield sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Die Corner sind fit, gehen jetzt teilweise in ihr zweites Jahr, haben schon gezeigt letztes Jahr, dass sie ins kalte Wasser geworfen wurden und dann eben sich freigeschoben haben. Und die Erfahrung haben sie ja mitgenommen, inklusive Super Bowl Ring. Also deswegen wird es vielleicht Interior ein bisschen weniger Druck geben als sonst, aber ansonsten hinten bei langen Pässen, bei tiefen Bällen, da sollten wir eigentlich ganz gut stehen.
Genau so ist es. Dann sollen wir einmal umdrehen, die ganze Geschichte. Unsere Offense. Gehen wir davon aus, Kelce spielt morgen nicht, weil wir sicher gehen wollen. Dann ist Noah Gray Season. Also auch da mache ich mir keine Sorgen. Der hat sich gut entwickelt. Den würde ich sowieso, also das fehlt einfach in der NFL noch. Ich würde den gerne ausleihen. Ich würde den gerne so einem schwächeren Team mal für ein Jahr ausleihen, damit er richtig viel Spielzeit bekommt. So wie Trey Lance. Den hätte man auch immer ausleihen müssen. Also vielleicht muss die NFL mal über das System der Laie nachdenken. Würde ich gar nicht so schlecht finden.
Dann geht es so los, dass Spieler nur noch verliehen werden mit Kaufoptionen.
So ohne Kaufoption passt nicht zu der NFL. Aber Laie, ja. finde ich ein spannendes Thema, müsste man vielleicht. Man muss sich mal Max von Genier fragen aus der letzten Folge, ja, wieso es das noch nicht gibt. Der kennt sich damit aus.
Das wäre auf jeden Fall meine Geschichte. Ja, spannend, genau. Auf jeden Fall.
Noah Gray kriegt die Chance. Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Der kriegt mal eine Chance, dann auch wirklich viel fangen zu können. Ich glaube, ich bin ganz gespannt, wenn Kelce spielt, wie morgen der Active Roster aussieht, ob sie dann einen der Receiver cutten würden. Aber ich hab damit gespielt, dass ich glaube, dass in den Active Roster dann einer der Receiver weniger kommt, also Rashee Rice oder Justin Ross, dann nicht spielt an dem Spieltag, um das vielleicht ein bisschen rotierend macht nach Trainingsleistung. Wenn Kelce raus ist, sind definitiv alle 7 Receiver für mich dabei. Und ich weiß noch nicht so viel, wie viele Snaps dann Kadarius Toney. Der wird spielen morgen, da bin ich mir sicher. Wie viele Snaps der bekommt, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. MVS, Marquez Valdes-Scantling wird auf jeden Fall als Ex-Receiver antreten. Sky Moore, bin ich gespannt, was der an Snaps morgen bekommt. Da, glaube ich, wird es auch viele Bälle geben. Und dann nochmal so Running Back-mäßig. Also ja, Pacheco sieht ja wieder sehr fit aus. Aber auch Jerry McKinnon wird eine gute Rolle spielen. Also ich glaube, wir werden da insgesamt wieder. Also ich rechne mit mindestens 8 eher 9 Receivern, die morgen Bälle fangen.
Sehe ich ähnlich. Also letztes Jahr war das ja so, dass wir nach dem Hill-Abgang erstmal 4 neue Receiver integrieren mussten und die erstmal eine Connection mit Patrick Mahomes schaffen. Jetzt haben wir nicht mehr ganz so viele neue mit dabei gewesen. Also klar, wenn letztes Jahr ein bisschen Sky Moore runtergefallen ist, haben die Zahlen auch gezeigt. Aber jetzt sind halt eben nur Richie James und Rashee Rice richtig neu dabei. Kadarius Toney hat es in kürzester Zeit geschafft, sich da reinzudenken. Justin Ross war das ganze Jahr faktisch da, hat alle Meetings irgendwie mitgemacht, halt nur nicht auf dem Grün gespielt, aber der war im Gebäude und der dürfte entsprechend mit dem ganzen System vertraut sein. Es wurde jetzt auch schon gesagt, Richie James ist der designierte Punt und Returner. Und dementsprechend wird da so ein bisschen die Mecole Hardman-Rolle wahrscheinlich überwiegend einnehmen in den Plays. Wir haben schon mal drüber gesprochen, Jet Sweeps etc. Da dürften wir ihn wahrscheinlich sehen. Und Justin Ross in Preseason-Games schon öfter mal in der Red Zone als Anspielstation gefunden. Ich glaube, das wäre so ein Go-To-Guy in der Endzone, den ich mir da gut vorstellen könnte. Zum Beispiel, wenn jetzt Travis Kelce morgen vielleicht nicht spielen würde, dann wird da vielleicht das eine oder andere Mal mehr sogar gesucht werden von Patrick Mahomes.
Marius, es gibt eine Vertragsmeldung. Breaking News, Adam Schefter, einer der Holdout-Spieler, hat einen Vertrag unterschrieben. Es ist nicht Chris Jones. Nick Bosa, 5 Jahre, 170 Millionen, 122,5 Millionen garantiert. Das ist mal ein harter, weil das ist der highest paid defensive player in history. Also auch da wieder, what the fuck?
Jetzt ist die Frage.
Das ist ein Defensive End, das ist kein Defensive Tackle.
Ich wollte gerade sagen.
Die Diskussion fangen wir jetzt erstmal nicht an.
Ja,
aber schon der erste Kommentar, den ich hier auf Twitter sehe: I'm sure this will help the Chris Jones negotiations. Ja.
Dein Wort.
Also übrigens, gerade auch Kelce heute nicht trainiert. Auch das stärkt eher das Gefühl, dass er morgen nicht spielen wird. Das Wichtige ist, dass er nicht fit ist. Ja. Ein anderer sagt hier, Matt Lane von KCSN, Brother Ain't No Way, The Cat Brothers, also der Agent, allerdings Chris Jones signed now after seeing Bosa's deal. Das ist eben, also das war ja schon mit dem Quinn Williams Deal so, es ist ein bisschen ein Problem und wir haben das mit der OBJ die Andrew Hopkins-Geschichte gesehen. Ich glaube, die Andrew Hopkins wäre ein Chief-Spieler, wenn der OBJ-Deal nicht so völlig absurd abgegangen wäre. Das ist eins der Probleme, die dabei ist. Man guckt ja auch nach links und rechts und man muss ganz klar sagen, bei dem Nick Bosa-Deal haben die 49ers richtig eingezahlt. Und also, das ist übrigens ein Team, wo ich dieses Jahr sage, sieht gut aus, aber hast du dem angesehen, wie viel Caps-Hits die 49ers in den nächsten Jahren haben? Das ist echt ganz, ganz, ganz bitter.
Ganz große Hölle ist es. Deswegen sollte man solche Deals eben auch nicht machen, weil du kommst davon erstmal nicht mehr runter.
Ich wollte mal ganz kurz reingehen, weil es ist ja für uns auch relevant, wenn man sich das anguckt und wo man da steht. Die 49ers im nächsten Jahr, einfach nur, was die für Cap-Hits haben. 2023 geht sogar noch, aber 2024 haben sie, Update, Cap-Hits. Deebo Samuel 28,5 Millionen. Trent Williams 28 Millionen. Arik Armstead, der Defensive End, 25,8 Millionen. Fred Warner 24,5 Millionen. Dann George Kittle 19,8 Millionen. Javarius Ward, kennen wir auch noch, Cornerback, hat bei uns gespielt, 17,9 Millionen. Die werden natürlich am Ende nicht all das haben, aber, und das ist, glaube ich, kann man festhalten, das ist nicht so ganz einfach, da war noch kein Quarterback dabei, weil die haben ja keinen teuren Quarterback, aber ich kann mir gut vorstellen, also wenn jetzt da oben reingehen und den Vertrag uns eben angeguckt haben, dass da auch nochmal richtig, richtig was draufkommt von dem guten Kollegen. Und ich habe gerade Dead Cap auch gesehen. Oh, es tut schon weh, was die alle bezahlt haben. Ich glaube, die 49ers werden nächstes Jahr einiges an Defensive-Spielern laufen lassen.
Müssen sogar.
Ja.
mit
Javarius Ward. Das war uns relativ günstig. Ein geiler Brad Veach-Deal gewesen. Dass der da für so viel Geld hingegangen ist, finde ich schön. Soll er glücklich werden. So, lass uns zurückkommen zu den Detroit Lions. Wir waren gerade sehr tief drinne in deren Defensive, also unserer Offensive erstmal. Was ich nochmal ganz, ganz spannend finde, ist, wie unsere O-Line agieren wird. Weil das ist ja eigentlich der erste Test. Und ich weiß noch, vor 2 Jahren, als es dann eine neue O-Line gab für Mahomes, da hat er richtig Probleme gehabt, sich irgendwie sozusagen in der Pocket zu bleiben, weil er immer noch aus dem Super Bowl so viel Ängste hatte, dass da irgendwas zusammenbricht. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, oder? Ich glaube, Mahomes hat so viel Zeit wie noch nie.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass morgen jetzt noch nicht der große Stresstest sein wird. Also ich glaube, die Defense, auch Interior, was die Line angeht, ist noch einigermaßen machbar und auch Jawan Taylor dürfte nicht mehr so gepancaked werden.
Aber Jawan Taylor gegen Hutchinson, auf das Duell freue ich mich, muss ich ehrlicherweise sagen.
Da freue ich mich auch. Auch das wieder etwas, wo, also ich glaube, Aiden Hutchinson auf jeden Fall letztes Jahr gezeigt, was er kann.
Der Hutch.
Ein guter Mann. Also hat Spaß gemacht, dem zuzuschauen.
Gibt es einen Podcast drüber übrigens auf Spotify, einfach nur Hutch suchen. Richtig, richtig gut. Ist dann noch vor der letzten Saison aufgenommen, finde ich, einer der schönsten Storytelling. Weil er hat sozusagen mit seinem Vater geredet und seinen Eltern und wie er sich entwickelt hat und wie er da hingekommen ist, wo er jetzt ist. Ein wirklich schöner Podcast, den ich nur mal so kreuz empfehlen kann hier.
Hat mit 9,5 die meisten Sacks aller Rookies letztes Jahr erzielt. Also von daher...
Wie viel hatte Kalaftis? 5,5?
Der hatte ein bisschen weniger. Ich glaube, der war auf 2. Ja, wenn der ein bisschen früher ins Rollen gekommen wäre, dann wäre das ein Kopf-an-Kopf-Rennen geworden. Aber ja... Vielleicht kommt er dieses Jahr. Ich meine, der muss ja ein bisschen was zeigen jetzt. Es wird auch ein bisschen auf ihn drauf ankommen als Zweitjahresspieler und King Felix auf der anderen Seite. Da sollten die ein gutes Tandem bilden. Ich würde es ihnen wünschen, dass es morgen direkt im Arrowhead losgeht.
Bei George Kalaftis kann man auf die ESPN-Seite gehen. Next Game, Lions gegen Chiefs. Und dann hat er 0 Interceptions, 0 Forced Fumbles, 0 Sacks, aber schon ein Tackle. Wie immer er den gekriegt hat, ohne dass das Spiel losgegangen ist. Aber ich liebe die ESPN-Seite dafür. Der hat dieses Jahr einfach schon einen Tackle gegen die Lions gemacht.
Vielleicht hat er irgendwo einen vom Bus umgenietet.
Ich weiß es nicht.
Wild.
Aber Career sagt übrigens 6 Sacks, aber es war natürlich, glaube ich, von 5,5 in der Regular Season und ein halber.
Ich meine auch, irgendein halber war noch dabei. Ja,
also Receiver haben wir drüber geredet, wir haben über die O-Line gesprochen. Ich finde das Run-Game nochmal ganz interessant. Ich bin unsicher, wie viel wir Clyde Edwards-Helaire auch noch sehen werden. Ich glaube, Jerry McKinnon wird wieder eine super relevante Rolle einnehmen. Das wird interessant und ich bin mir auch sicher, dass Blake Bell auf dem Platz stehen wird, aber eher als Blocker als Receiver. Von daher wieder viel 12 und 22 Personnel, also 2 Tight Ends und 1 oder 2 Running Backs. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jerry McKinnon wieder mit 1 oder 2 Touchdowns nach Hause geht, weil in der Red Zone werden wir gucken müssen, dass wir da gut aussehen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Einschätzung. Ich glaube, auf beiden Seiten des Balles mache ich mir gar nicht so viel Sorgen. Also ich glaube schon, dass die Defense Zeit braucht, um stabil zu werden. Aber auch da glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit eines Stops und auch mal ein Three and Out größer ist als andersrum. Ich habe sehr viel Vertrauen, dass Mahomes auch die Lions, auch ohne Kelce und mit den neuen Receivern gut aussehen wird. Also ich bin sehr optimistisch, dass wir mal wieder im ersten Spiel mehr als 30 Punkte machen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also vor allem die Pass-Defense der Lions, die hat extrem gelitten letztes Jahr. Also nicht umsonst war die insgesamt die Defense die schwächste in der Liga. Und der Defensive Coordinator Aaron Glenn, der hat zwar nicht seinen Hut nehmen müssen, er hat sogar eine Vertragsverlängerung bekommen. Da kriegt er ein bisschen Vorkredit, sage ich jetzt mal. Er liebt ja auch den Blitz. Also ähnlich wie Spagnuolo, die Lions haben, glaube ich, letztes Jahr die siebthöchste Blitzquote in der Liga gehabt und auch die zweitmeisten Quarterback-Hurries. Allerdings eine 18er bei den Sacks. Also nicht so wirklich produktiv gewesen, das Ganze dann eben entsprechend ummünzen zu können. Aber Mahomes liebt ja genau gegen solche Looks eben zu spielen. Und deswegen wird abzuwarten bleiben, wie sehr dann wirklich geblitzt wird, weil da ist Mahomes dann eben mit seiner Armstärke unterwegs und in der Secondary viel mit nur einem tiefen Safety wird da gespielt bei den Lions. Immer Man-to-Man-Coverage davor. Das gibt sehr viele Räume für den tiefen Pass. Den kann Mahomes, das wissen wir perfekt. Und auch wir haben die Receiver dafür, wir haben den Speed dafür. MWS und Co. sind da prädestiniert, auch mal so ein tiefes Ding zu fangen. Und ja, wenn sie uns das anbieten, dann glaube ich, wird Mahomes da auch dankend zuschlagen.
Der Head Coach Campbell hat in der Pressekonferenz gesagt, es ist nicht unser Ziel, Mahomes zu stoppen, das wäre nämlich unmöglich, sondern to slow him down. Siehst du da Chancen für? Weil ich finde das immer so eine Aussage, die ich schwierig finde. Also für mich geht die so ein bisschen in Richtung, wir wollen eben nicht immer 6+1 Punkte gegen uns haben, sondern auch gerne mal ein Field Goal mitnehmen. Keine Ahnung, bin ich sehr gespannt. Also ja, vielleicht ist am Ende wirklich die Red Zone-Geschichte, die sehr entscheidend wird. Also ich glaube, über den Platz gehen werden wir auf jeden Fall. Da ist Mahomes einfach zu stark, da sind die Receiver auch zu talentiert. Ich glaube wirklich, wo können wir verlieren, wenn die Red Zone-Effizienz, das war letztes Jahr teilweise ja auch schwierig am Anfang der Saison, wenn das nicht hundertprozentig funktioniert, wenn wir immer nur mit 3 Punkten hinausgehen oder sogar versuchen, über den vierten zu kommen, weil das nicht funktioniert, das ist für mich die größte Gefahr. Und da kannst du dann natürlich auch nicht dieses Defensive Backfield so ausspielen, weil die Tiefe des Raumes nicht da ist. Da auch gerne nochmal ein Hinweis auf die letzte Folge mit Max von Garnier. Ich glaube, der erklärt sehr, sehr gut, wie die West Coast Offense genau da nicht ihren volle Qualität ausspielen kann, weil du eben die Problematik hast, dass diese Tiefe und diese Low-High-Konzepte und dass das Feld irgendwie lang machen eben nicht so funktioniert. Und da muss man da kreativer werden. Haben wir gut gemacht im Super Bowl mit den beiden Plays auf Sky Moore und Kadarius Toney zum Beispiel. Aber genau sowas wird man erwarten. Also ich glaube, da genau werden wir Toney sehen, da werden wir Rashee Rice sehen, da werden wir Jerick McKinnon wiedersehen und ich glaube, da haben sie einiges sich ausgedacht in der Offseason, wie man die Red Zone-Schwäche des letzten Jahres vielleicht ja dieses Jahr besser hinkriegt.
Da mache ich mir tatsächlich auch weniger Sorgen als im letzten Jahr, weil wir jetzt auch einfach deutlich mehr Tiefe und auch Talent haben, um das eben spielen zu können. Kadarius Toney war ja am Anfang der Saison auch nicht da, wo das eben auch immer so ein Problem war, wo wir nicht richtig die Spiele frühzeitig entschieden haben und uns dann hinten raus super schwer getan haben. Ich denke, das wird und hoffe, das wird anders werden.
Durchaus und da bin ich auch wirklich zuversichtlich, dass es alles gut funktioniert. Nochmal zu den 49ers, weil ich gerade den Post gelesen habe. Ich muss mal ganz kurz zurückgehen. Wir sind auch eigentlich durch mit dem Spiel. Die 49ers haben jetzt den höchstbezahlten Defensive End mit Nick Bosa, den höchstbezahlten Running Back mit Christian McCaffrey, den höchstbezahlten Fullback mit Kyle Juszczyk, den dritthöchstbezahlten Tight End mit George Kittle, den dritthöchstbezahlten Left Tackle mit Trent Williams, den dritthöchstbezahlten Linebacker mit Fred Warner, den sechsthöchstbezahlten Defensive Tackle und den siebthöchstbezahlten Wide Receiver mit Deebo Samuel. Und jetzt glaub mal, wo stehen sie mit ihrem Quarterback Brock Purdy? Nee, zwischen den 32 Quarterback-Startern der Liga, wo steckt Brock Purdy?
Also der wird nicht weit oben sein mit seinem Ding.
Das verdient 934.000. Ist eben Siebtrunden-Pick.
Siebtrunden-Pick und halt Mr. Irrelevant.
Genau, der ist der Letzte. Der ist der günstigste Quarterback, den du dir vorstellen kannst. Schon wirklich eine absurde Geschichte, wenn es einfach bei allen anderen Teams genau andersrum ist.
Problem ist, das wird er nicht bleiben, wenn er gut spielt. Da muss dann irgendwann mal ein Deal ran.
Ja, aber Brock Purdy kannst du relativ gut ersetzen. Der ist eben, wenn er gut ist, Garoppolo-Niveau und das ist Mitte der Liga. Und das reicht dann auch.
Du wirst dir ja auch keinen Top-Quarterback mehr leisten können. Er weiß ja gar nicht, wo er die Kohle hernehmen soll mit dem Salary-Cap-System. Ja, tut mir leid nach San Francisco. Das werden harte Zeiten. Also da möchte ich nicht den Rechenschieber bedienen müssen. Das ist ja absurd, was da an Geldern gezahlt werden da. Puh. Nee. Da bin ich lieber bei den Kansas City Chiefs. Die machen nicht so wilde Deals. Die machen einen guten Deal, wo alle denken, oh Gott, ihr habt euch auf Jahre einen Klotz ans Bein gebunden. Und dann sagt irgendwann Brad Reach, nein, haben wir nicht. wir haben hier noch Geld übrig und du kriegst einen Vertrag und du kriegst einen Vertrag. Aber nicht so viel, wie du willst, Chris Jones. Ja, bin gespannt,
gibt ob das jetzt wirklich einfach endlich hat. Eine Injury-Designation. Es gibt eine, steht ein Name drauf.
Travis Kelce.
It's questionable for tomorrow's game. Alles andere, alle anderen sind sauber.
Sehr gut, aber Noah Gray, da mache ich mir keine Sorgen. Der kann das, der würde ja auch eigentlich besser spielen, wenn Travis Kelce nicht da wäre. Das wollen wir nicht mehr so oft sehen in dieser Saison, deswegen darf der gerne seinen Pferdekuss da jetzt mal ein bisschen schonen.
Übrigens, ein Bereich haben wir nicht drüber gesprochen, möchte ich am Anfang mal drüber reden, vielleicht mal ganz, ganz kurz, 5 Minuten, die Special Teams. Und da habe ich mir mal angeguckt, welche Spieler denn letztes Jahr in den Special Teams, wir fangen mal an mit dem Kickoff-Coverage, also am Ende das Verteidigen, wenn der Gegner den Ball bekommt. Wenn man sich die Spieler anguckt, die meisten Snaps bekommen haben, ich gehe die Namen mal durch, die auf der jeweiligen Position. Nazee Johnson, verletzt, IR raus. Dion Bush spielt, ist relativ stark. Isaiah Pacheco, mal gucken, ob der immer noch da spielt, aber wer da. Leo Chanel ist da. Chris Lemons ist suspended und nicht mehr da. Harrison Butker als Kicker ist klar. Brian Cook, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er deshalb auch definitiv dabei ist. Michael Burton ist weg. Da bin ich gespannt, wer den Teil sozusagen ersetzt. Jack Cochran könnte eine ganz, ganz große Rolle, glaube ich, einnehmen. Der ist auf der nächsten Position die Nummer 1. Jody Fortson auch nicht mehr da. Da glaube ich, müssen wir uns auch in die Cornerbacks dann reingehen. Und Joshua Williams. Also es ist wirklich ganz interessant, das ist sozusagen die Seite, wenn wir einen Kickoff haben, wer es übernimmt, da wird schon sehr viel Veränderung geben. Und in die andere Richtung, wenn wir sozusagen Kick returnen, ist natürlich der Returner da. Das war letztes Jahr Isaiah Pacheco und Sky Moore nur 8-mal. Da werden wir wahrscheinlich dann Richie James sehr, sehr aktiv sehen. Aber wenn man dann guckt, sozusagen die Upbacks direkt vor ihm, Jody Fortson nicht mehr da, Michael Burton nicht mehr da, also auch da wirklich die beiden, die direkt ihn sozusagen in letzter Linie schützen. Dann hast du die Mitte des Feldes, Left End, Jerry McKinnon, denke ich, wird wieder so spielen, Dion Bush wird wieder so spielen und Chris Lemons und danach Nazee Johnson bei ihm. Da wird es wirklich ganz interessant sein, wer da eine Rolle übernimmt. Ich kann mir zum Beispiel auch Justin Watson vorstellen, der da spielt. Und dann hast du sozusagen die erste Linie, Left Tackle. Jack Cochran ist da, Leo Chanel als Left Guard ist da, Brian Cook als Center ist immer noch da, Noah Gray ist immer noch da und Jalen Watson. Also ich bin das mal durchgegangen und dachte, ja, okay, da fehlen so ein, zwei, drei Spieler, aber so viel haben wir dann doch nicht verloren, was mich so ein bisschen entspannt hat. Also ich fand, ich hätte erwartet, dass da noch deutlich mehr Snaps verloren gegangen sind auf den Special Teams, aber ein Großteil der Spieler sind weiterhin da.
Das ist ja das Gute. Wir haben, glaube ich, nicht die ganz große Qualität verloren. Wir haben Spieler verloren, die man schon auch ersetzen kann und die wir auch ersetzen werden. Und das, klar, so ein Jody Fortson ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass der jetzt raus ist, weil, wie gesagt, Special Teams und auch in manchen Packages in der Red Zone war der schon auch mal jemand, der dann auch mal eine Route gelaufen ist, um einen anderen eben frei zu machen. Von daher, das werden wir jetzt verändern und das muss dann jetzt eben von anderen Spielern getan werden. Aber so ein Justin Ross sehe ich da schon auch, der das definitiv könnte. Zumindest jetzt in der Offense, in den Special Teams vielleicht eher lieber nicht.
Bevor wir jetzt gleich zu den Scores kommen, würde ich mal fragen, was glaubst du ist der, also wir haben ja letztes Jahr, und das würde ich sagen, machen wir dieses Jahr wieder, wir fragen euch, wer ist, kriegt euren Spielball am Ende, wer ist euer MVP des Spiels, sozusagen MVP finde ich immer so overused, aber wer kriegt den Spielball am Ende des Games, wen würdest du jetzt predicten, wen glaubst du, müssen wir herausstellen, sag nicht Patrick Mahomes.
Na, nein, das wäre tatsächlich ein bisschen zu einfach. Ich würde mich freuen, wenn jemand aus der Defense, und zwar Interior, wenn jemand da, oder aus der Line, sagen wir mal aus der gesamten Line, wenn da sich jemand den verdient. Ich würde mich für Felix Anudike-Uzama sehr freuen, wenn er in seinem allerersten NFL-Spiel im Arrowhead Stadium sich den verdient. Das wäre eine schöne Geschichte.
Ich bin bei Richie James. Ich habe das Gefühl, dass wir richtig, richtig Power kriegen und dass ein wirklicher Upgrade ist auf den beiden Positionen. Ich könnte mir gut vorstellen, ich predikte, wir werden einen Return-Touchdown sehen.
Ich wollte es gerade sagen, ich glaube auch dran. Ich glaube sehr dran, dass der auf jeden Fall
erstes, also kommt. Erstes Play in der Saison und direkt mal 7-0 nach vorne gehen. Finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Also ich glaube auch, der wird das ein oder, also ich glaube, der wird mindestens 2-3 Mal einen Return-Touchdown machen, das kann ich mir schon vorstellen. Der hat das auf jeden Fall drin und die Hände sind super sicher. Das freut mich sehr, dass wir da endlich mal
einen Upgrade haben. Das sagt doch eigentlich nur Fabi, dass die neuen Hände so super sicher sind.
Aber er ist sich nicht so sicher. Nein, aber definitiv glaube ich dran, dass Richie James uns sehr viel Freude bringen wird auf dieser Position. So, definitiv. Dann kann man ja eigentlich nur noch tippen, oder? Daniel, was ist denn dein Tipp für das Spiel, das erste in dieser Saison?
Ich glaube, wir machen 38 Punkte und ich hoffe, dass wir, also 38, 31 wäre so ein einfacher Tipp, der ist mir eigentlich zu nah dran und deshalb bin ich bei 27, 38, 27 für die Chiefs, dazu sagen.
Schön. Ja. Stimmt, ich bin bei 34, 20 für die Chiefs, glaube Mahomes macht da noch ein bisschen was. Deswegen freuen wir uns. Ihr könnt natürlich auch tippen. Ihr könnt ja gerne die Kommentarfunktion bei Spotify nutzen und dann eure Tipps raushauen. Freuen wir uns drüber. Genauso wie ihr gerne auch uns abonnieren könnt, uns Feedback geben könnt. Das war sehr schön auf die letzte Folge. Hat uns sehr gefreut, dass das so viel Zuspruch bekommen hat. Wir machen das gerne auch öfter, gehen da öfter auch mal tiefer rein, vielleicht dann auch mal in die Defense.
Dass du auch mal mit Max von Garnier sprechen. Aber bei der Defense würde ich eher Shuan Fatah, unseren Nationaltrainer, einladen. Der ist noch in der Footballerei und aktiv und deutlich tiefer in den Defense-Nummern. Ohne dass ich nicht sagen würde, dass Max das auch kann, aber da ist der einfach der maximale Experte.
Der maximale Experte.
Ja, nicht Max, das ist Shuan, der.
Ich weiß. Aber ich wollte dieses Wortspiel am Ende der Sendung noch mitnehmen. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass wir ein schönes Spiel erleben werden, dass ich mir keinen Tee aufbrühen muss in diesem Thursday Night Game. Also es wird wieder direkt zum Start, weiß man wieder, wofür man dann aufsteht.
Es ist kein Thursday Night Game. Es war letztes Jahr auch so, dass das erste Thursday Night Game am zweiten Spieltag kommt. Es ist der Season Opener. Man muss mal richtig sein bei den Namen. Bei der Benamung sind die NFL-Leute sehr korrekt.
Oh. Dann haben wir das auch geklärt. Es ist ja für uns kein Donnerstag mehr, sondern Freitagmorgen. Also bleiben wir
Friday bei dem, Morning.
Friday Morning, so wie es in Europa so ist. Ne? Ja, dann hast du noch was. Gut, dann.
Ja, also vielleicht nur ganz kurz, sorry an alle, die nach der letzten Folge den Newsletter-Artikel gesucht haben. Das, was Max da erzählt hat, ist so komplex und so kompliziert, dass ich einfach noch nicht fertig bin. Es tut mir leid, es ist vor dieser Saison echt alles gerade ein bisschen eng. Ich habe noch so ein kleines redaktionelles Projekt, und mit dem ich auch gerne bald rede. Dazu dann eben noch dieses ganze Thema Fantasy-Podcast, Locker-Room könnt ihr jetzt auch auf der Footballerei-Podcast-Plattform hören, und wir waren noch ein Podcast mit den anderen Fanclubs gemacht, habe ich vorhin schon erzählt, und ist einfach viel los. Ist auch schön. So am Anfang der Saison will man über vieles reden, ist noch so viel unklar, und von daher, der Newsletter-Artikel kommt, versprochen.
Und dann geht jetzt auch noch diese NFL-Saison los. Mensch, Kinder, die Arbeit wird nicht weniger, aber das ist doch auch schön, vor allem, dass wir uns dann auch öfter in der Woche hören, dass ihr uns zuhören könnt. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, gerne da lassen, gerne rüberflanken.
Schickt dann diesen Podcast und den Newsletter an alle eure Freunde, die Chiefs gut finden. Wir brauchen noch mehr Leute, dann bringt das auch alles viel mehr Spaß.
Das Chiefs Kingdom Germany muss viel, viel, viel größer werden. Deswegen.
So ist es.
Schickt uns weiter, bewertet uns gerne mit 5 Sternen, da freuen wir uns. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, schönen ersten Game Day und Go Chiefs! Touchdown! Chiefs! How about this?